Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. In unserer Reihe »Es könnte so schön sein, wie wir Zukunft gestalten« fragen wir heute den Soziologen Hartmut Rosa nach einem Rezept gegen den gesellschaftlichen Burnout. Und wir schauen nach Aachen. Der Abbau einer Karajan-Büste dort hat eine Kontroverse ausgelöst. Zunächst aber zum kulturpolitischen Aufreger der vergangenen Tage. Fördergelder für die Kultur in Berlin sollen nach dem Willen von Kultursenator Joe Cialo, CDU, künftig an das Bekenntnis zu einer vielfältigen Gesellschaft und gegen jede Form von Antisemitismus gebunden sein. Alle verschiedenen Ismen, so Cialo, seien mitgemeint, auch Rassismus, Queerfeindlichkeit und jede andere Form von Ausgrenzung oder Diskriminierung. Die Klausel sei ein Lackmustest für den deutschen Kulturbetrieb und man sei erst am Anfang der Diskussion. Gegen die Klausel haben aber schon tausende Unterzeichnende eines offenen Briefes protestiert. Sie befürchten Gesinnungsprüfungen für Künstlerinnen und Künstler sowie mögliche Folgen für die Kunst- bzw. Meinungsfreiheit. Michael Barenboim, Dekan und Professor an der Barenboim-Said-Akademie und Konzertmeister des berühmten West-Eastern Divan Orchestra, hat diesen offenen Brief unterschrieben als persönliche Meinungsäußerung, wie er sagt. Was stört Sie an einem Bekenntnis gegen Diskriminierung, habe ich ihn gefragt.
Also mich stört kein Bekenntnis gegen Diskriminierung. Mich stört, wenn durch eine Definition von Antisemitismus es nicht möglich ist, den Staat Israel zu kritisieren für das, was der Staat Israel in Gaza und auch in der Westbank im Moment macht. Wenn das als Antisemitismus gleichgesetzt werden kann, nicht unbedingt wird, aber kann, ist das für mich sehr problematisch. Und es führt auch zu einer Verengung des Diskurses, die wir uns, glaube ich, in Deutschland wirklich nicht leisten können.
Diese Antisemitismus-Klausel beruft sich auf die sogenannte IRA-Definition von Antisemitismus. Darauf spielen Sie an, nehme ich an, die seit Jahren ja in der Kritik steht, weil man eben auch Kritik am Staat Israel damit als antisemitisch bezeichnen kann. Die Jerusalemer Erklärung sei die bessere Alternative, heißt es in dem offenen Brief. Haben Sie dazu eine Haltung?
Ja, also die Definition, die sozusagen jetzt im Raum steht, ist so formuliert, dass sie instrumentalisiert werden kann. Und solange eine Definition diese Unklarheit hat und in dieser Art und Weise auch instrumentalisiert werden kann, ist das sehr problematisch. Und wenn es eine bessere Alternative gibt, die es ja, wie Sie gerade gesagt haben, auch wirklich gibt, dann verstehe ich nicht, warum man das nicht so macht.
Erstaunlich ist ja tatsächlich, dass diese Klausel schon seit 21. Dezember gilt. Das heißt, jede Kulturinstitution, jede Künstlerin, jeder Künstler, die sich jetzt um Fördergelder bemühen, muss eine entsprechende Selbsterklärung schon unterschreiben. Können Sie sagen, was das für eine Kulturinstitution bedeutet, wie zum Beispiel das West-Eastern Divan Orchestra im Zweifel?
Ja, gut, uns geht das jetzt nicht wirklich an, weil das ist jetzt Berlin sozusagen und die Akademie ist ja vom Bund. Ja. Aber es geht einfach darum, wenn die Verengung des Korridors, des Diskurses so stark ist, dass keine wirkliche Diskussion mehr möglich ist. Weil, verstehen Sie, wenn die Alternative ist, ich sage gar nichts oder ich verliere meine Förderung, dann werden viel mehr Leute gar nichts sagen. Und dann ist es jetzt die Frage, was wollen wir denn für eine Gesellschaft haben, wo keiner sich traut zu sagen, dass es vielleicht jetzt doch nicht so toll ist, wenn über 23.000 Leute sterben und eine humanitäre Katastrophe sich entfaltet im Gazastreifen wegen der Bombardierung von Israel. Wenn man das sich nicht traut zu sagen, aus Angst davor, dass man seine Förderung verliert, ist es für mich keine Gesellschaft, die offen genug ist, um sich mit diesen Themen wirklich kritisch auseinanderzusetzen. Und das ist sehr schade, weil wir wollen doch alle in einer liberalen Demokratie leben. Und in einer liberalen Demokratie gehört das dazu. Es gehört dazu, dass es Meinungsfreiheit gibt und es gehört dazu, dass man sich äußern kann, wie man es für richtig hält, ohne sozusagen ständig drüber nachzudenken, oh, was hat das jetzt für mich für berufliche und persönliche Konsequenzen?
Wir haben entsprechende Ausladungen seit dem 7. Oktober ja gesehen im Kulturbetrieb. Der Name Candice Braids steht dafür. Auf der anderen Seite ist ja auch ganz viel vom linken Antisemitismus in der Kultur in Deutschland die Rede. Und scheinbar ist es in der Kulturszene völlig normal, die israelische Regierung des Genozids an den Palästinensern anzuklagen, was nun wiederum der Regierungslinie Deutschlands ja förmlich widerspricht. Da scheint die Kluft doch riesig zu sein.
Ja, aber verstehen Sie, ich meine, wir werden in ein paar Wochen sehen, ob wir dieses Wort alle benutzen sollten oder nicht. Das ist ja auch noch, es steht ja noch was aus. Nur weil jemand das sagt, ist das kein Antisemitismus. Das hat nichts mit dem Judentum als solches zu tun. Das hat was mit Kriegsführung zu tun. Das hat was mit Besatzung zu tun. Das ist nicht eine antisemitische Behauptung. Wir haben genug davon und müssen nicht noch das hinzuziehen, damit es reicht.
Michael Barenboim, Sie haben diese Debatte, die in ganz Deutschland ja geführt wird nach dem 7. Oktober über den Terror der Hamas gegen israelische Zivilisten und den Krieg Israels im Gazastreifen, ja auch im eigenen Haus. Ich möchte dazu noch mal fragen. Ich kann mir vorstellen, dass das eine ganz schwierige Situation ist für die beteiligten Musikerinnen und Musiker. Wo verlaufen denn da die Konfliktlinien und kann man die moderieren?
Es ist natürlich schwierig. Verstehen Sie, das, worüber wir jetzt sprechen, wenn ich jetzt schon sage, es ist sozusagen vielleicht für manche schwierig, Sachen zu sagen, ohne sich über die Konsequenzen für berufliches und privates Leben zu überlegen Sie mal, was das bedeutet für palästinensische Musiker. Das jetzt als Beispiel, aber es ist natürlich schwer für alle. Es ist schwer für unsere israelischen Studenten auch.
Wie wird diskutiert in Ihrem Orchester?
Also es wird, also in der Akademie, das wirklich Tolle ist und war, dass es gleich von Anfang an den Willen gab, zu diskutieren und zusammen zu diskutieren. Ja, das ist das Positive. Also dass ein Meinungsaustausch sofort auch stattfinden konnte, das meines Erachtens ist das ein Wunder. Weil das fing an am 9. Oktober gleich. Also das ist schon bemerkenswert. Das heißt aber jetzt nicht, dass es für unsere Studierenden einfach ist, mit dieser Situation umzugehen. Und das heißt auch nicht, dass nur weil wir sozusagen ein offenes Forum schaffen, wo sie sich sicher fühlen können und wo sie auch gleichberechtigt sind. Nicht wahr? Weil das Thema Gerechtigkeit und Gleichberechtigung ist ja ein Thema, was sozusagen in Israel-Palästina das Hauptthema ist. Ja. Aber bei uns sind sie es. Und deswegen schaffen wir eine Situation, wo sie sich auch entfalten können, so wie wir uns alle das wünschen. Aber es ist natürlich auf persönlicher Ebene und auch insgesamt für uns alle wirklich keine einfache Zeit.
Michael Barenboim, Dekan der Barenboim-Said-Akademie und Konzertmeister des West-Eastern Divan Orchestra zur Antidiskriminierungsklausel des Berliner Kultursenators Joe Cialo. Kampf gegen Antisemitismus oder Symbolpolitik? Womöglich gilt diese Frage auch hier. Vor wenigen Wochen baute die neue Generalintendantin des Theaters Aachen, Elena Zawada, eine Büste des österreichischen Stardirigenten Herbert von Karajan ab. Karajan wurde 1935 in Aachen Deutschlands jüngster Generalmusikdirektor. Seine Verstrickung mit dem Nationalsozialismus hat er zeitlebens geleugnet. Nach dem Krieg redete er seine Verantwortung klein. In die Partei habe er eintreten müssen, um in Aachen Generalmusikdirektor erst zu werden. Heute weiß man, Karajan war bereits mit 25 Jahren im Frühjahr 1930 und gleich zweimal in die NSDAP eingetreten, in Salzburg und in Ulm. Er spielte mit dem Aachener Orchester zum Führergeburtstag auf und bekam 1938 von Hitler den Titel Staatskapellmeister in Berlin. Der Rest ist Geschichte. Und Aachen? Arndt Lorenz berichtet.
Die neue Aachener Generalintendantin Elena Zawada hörte vor wenigen Wochen einen Vortrag des Karajan-Forschers Klaus Riele. Danach entschied sie, eine kleine unscheinbare Karajan-Büste im Foyer des Theaters abzubauen.
Es gab ja schon lange die Diskussion darum, ob diese Büste innerhalb des Foyers ausgestellt wird. Denn es ist ja so, dass eigentlich nur Komponisten und Dramatiker dort hängen. Abgesehen davon weiß die ganze Musikwelt, dass Karajan kein unbeschriebenes Blatt ist. Das wussten wir alle. Was er hier an sich in Aachen für Funktionen innehatte, das weiß man jetzt erst.
Das Historische Institut der Technischen Hochschule Aachen arbeitet die NS-Zeit am Aachener Theater wissenschaftlich auf. Auch die Verstrickungen des damaligen Generalmusikdirektors Herbert von Karajan, der unter den Nazis auch sogenannter städtischer Musikbeauftragter wurde. Seine Aufgabe war es, jüdische Musiker und ihre Aufführungsstätten zu beobachten. Forscher Philipp Mohr.
Als Karajan ans Theater kam, können wir in den Jahren 38 und 39 nochmal eine Entlassungswelle beobachten. Natürlich bedingt durch die institutionellen und gesetzlichen Rahmenbedingungen. Aber selbst dort, wo Handlungsspielräume bestanden hätten, wurden sie meines Wissens nicht ergriffen. Ich bin zumindest auf keinen jüdischen Akteur gestoßen, der nicht früher oder später ausscheiden musste.
Das Abbauen der Karajan-Büste in Aachen hat der Intendantin viel Lob eingebracht, ist aber ein sensibles Thema. Es gibt auch Kritik von Leuten, die befürchten, dass damit der große Star-Dirigent Herbert von Karajan pauschal verurteilt würde. Vor allem mit den sozialen Medien wird Elena Zavara angegriffen. Sie stammt aus einer griechisch-deutschen Familie.
Also ganz persönlich Kritik an meiner Person, an meinen ausländischen Wurzeln, wie ich so oft formuliert gehört bekommen habe, dass ich quasi auch Rache üben würde gegenüber den Deutschen, weil meine ausländische Familie wahrscheinlich zur Nazizeit irgendwie gelitten hätte.
Die Mitglieder des Aachener Theaters stehen hinter der Entscheidung der Intendantin.
Es ist auch so, dass man natürlich denkt, vielleicht haben wir die Büste auch entfernt, um den Künstler Karajan minder zu bewerten. Das tun wir damit überhaupt nicht. Wir setzen ihn in Kontext zu seinem Wirken hier und dafür muss man ja keine Büste im Foyer haben.
Herbert von Karajan, ein großer Dirigent mit schwieriger nationalsozialistischer Vergangenheit. Etwas stört den Historiker und Karajan-Forscher Klaus Riele besonders.
Was mich natürlich bis schon das schwer enttäuscht von Herbert von Karajan, nicht eine Entschuldigung, nicht ein einziges Mal in seinem Leben, nicht einmal ein Mitleidsbekunden oder gar ein Erinnern an die unzähligen Musiker, die entweder emigrieren mussten oder leiden in den Konzentrationslagern.
Übrigens verschwindet die Aachener Karajan-Büste gar nicht in der Versenkung. Sie ist in 2 Jahren in einer Ausstellung zu 200 Jahre Aachener Theater zu sehen, mit entsprechenden Infotafeln.
Arndt Lorenz berichtete aus Aachen. Hartmut Rosa ist Soziologe, er lehrt in Jena, er hat zukunftsweisende Bücher geschrieben über Beschleunigung und die Zeit, über Resonanz und Resilienz, über Gesellschaft und Gesellschaftstheorie. Er passt also hervorragend zu unserem Thema. Es könnte alles so schön sein, wie wir Zukunft gestalten, lautet ja der Denkfabrik-Schwerpunkt 2024 des Deutschlandfunks. Wie würde denn Ihre Ergänzung des Satzes lauten, habe ich Hartmut Rosa zuerst gefragt.
Ich glaube, das würde so lauten, es wäre so schön, wenn wir als Gesellschaft die Energie finden könnten, um nochmal aufzubrechen und eine bessere Welt zu schaffen. Also wenn wir den Sinn dafür hätten, dass wir gemeinsam auf dem Weg in eine bessere Zukunft sind oder wären, ich glaube, dann wäre viel gewonnen.
Und was ist Ihre Analyse heute, warum das noch nicht klappt?
Also erstmal die Analyse lautet sozusagen, dass wir wirklich in einem gegenteiligen Zustand sind. Also diese Aufbruchsenergie, da ist auch immer ein Funke Lebenslust dabei, dass wir gemeinsam was schaffen wollen, dass wir was auf die Beine stellen wollen, die sehe ich im großen Rahmen gesellschaftlich überhaupt nicht. Ich glaube, wir befinden uns in einer Art von eigentlich auch kollektiven Burnout. Also alle Symptome, die wir als Burnout-Symptome bei Individuen beschreiben, also dass man kaum mehr die Kraft hat, eine Treppe hochzukommen, dass man keine Vision hat für die Zukunft, auf die man hinarbeiten will, dass eigentlich alle Aktivitäten, die man noch hat, Abwehraktivitäten sind. Das diagnostiziere ich auch auf einer kollektiven Ebene. Also wir sehen wirklich, dass die Sachen, von denen man eigentlich denken würde, das kann nicht so schwer sein, also einen Flughafen bauen oder einen Bahnhof zu bauen, überfordern das Land schon fast und dauern Jahre. Und größere Sachen, sei es Digitalisierung, sei es Bildung, sei es Bahninfrastruktur oder sei es auch nur die Verlagerung von 1% des Haushalts, scheinen uns völlig zu überfordern.
Wenn wir jetzt mal zurückgucken, da gab es ja, ich sag mal, vor 30 Jahren nach 1989 eine gegenteilige Aufbruchstimmung in Richtung auf, jetzt könnte die Welt global tatsächlich in Richtung auf einen gemeinsamen Frieden marschieren. Das ist natürlich tatsächlich perdu. Und vor einigen Jahren in Bezug auf die Klimafrage mit der letzten Generation, da gab es ja auch so eine Art verändertes Mindset. Das ist heute alles verschwunden, Ihrer Ansicht nach?
Ja, meiner Ansicht nach befinden wir uns da wirklich in einer Art von Zeitkrise, auch die man, glaube ich, wirklich daran sieht, wie wir die Verbindung zur Zukunft und auch zur Vergangenheit ziehen. Also ich glaube, Menschen sind dann glücklich, wenn es ihnen gelingt, auch auf kollektiver Ebene eine Verbindung herzustellen zwischen dem, wo wir herkommen, also den vergangenen Generationen, die etwas aufgebaut haben zum Beispiel, vielleicht auch Fehler gemacht haben, aus denen wir lernen. Und die fließen aber sozusagen durch uns hindurch in eine Zukunft, auf die wir zugehen. Und ich glaube, wir haben zuerst die Zukunft verloren. Insofern, als wir nicht mehr den Eindruck haben oder nicht mehr den Sinn dafür haben, auf eine bessere Welt zuzugehen. Die Neuzeit war ja die Idee, dass wir die neue Zeit selbst schaffen, sondern wir haben lauter apokalyptische Bilder, also Klimakatastrophen, nukleare Katastrophen, Virenkatastrophen, Zusammenbruch der Finanzmärkte und so weiter. Ich meine, der Begriff der Zeitenwende von Olaf Scholz, über den ich immer wieder nachdenke, der beinhaltet unglücklicherweise eben auch genau das. Da ist nicht die bessere Welt, auf die wir zugehen, sondern wir müssen mit Klauen und Zählen allenfalls noch verteidigen, was wir haben und dafür sogar wieder Krieg in Kauf nehmen und auf Konflikt zugehen. Das ist kein Bild, auf das man zugehen will. Und dann sind wir auch dabei, die Vergangenheit zu verlieren, weil wir plötzlich feststellen, das war eigentlich nicht nur die Zeit der Aufklärung, der Menschenrechte, des Fortschritts, der Entwicklung, sondern es war die Zeit von Kolonialismus, Sklaverei, Imperialismus, Sexismus und lauter andere Dinge. Und das führt zu einer Art von temporaler Erstickung sozusagen. Wir ersticken in der Gegenwart, was übrigens ein Depressionssymptom ist.
Was trennt uns denn noch, Stichwort Generationenverbindung, von den Fortschrittserzählungen unserer Eltern und Großeltern?
Also wir leben in einer Zeitalter, ich beschreibe die als Soziologe mit dem Begriff der dynamischen Stabilisierung, die gekennzeichnet sind eigentlich durch permanentes Wachsen, Beschleunigen, Innovieren, immer wieder Dinge neu machen, immer wieder eigentlich auch mehr machen, größer machen, besser machen, was man optimieren nennen kann. Ökonomisches Wachstum lebt von dem Versprechen, wir werden eine Welt schaffen, in der wir keinen Hunger mehr haben, vor allen Dingen auch, in der wir nicht mehr frieren müssen. Aber auch, ich glaube, das ging noch darüber hinaus, in der wir nicht mehr um unsere tägliche Existenz kämpfen müssen. Herbert Marcuse nannte das pazifizierte Existenz oder Pazifizierung der Existenz. Und man konnte das ganz stark in der Vorstellung der Eltern auch sehen, über viele Generationen hinweg, die Vorstellung, dass wir hart arbeiten, damit die Kinder eine bessere Welt haben werden. Das waren lauter Versprechen, die eine Gesellschaft nach vorne bewegt haben. Und heute wissen wir, das ist übrigens im globalen Kontext so, in Asien ist das ganz, ganz schlimm, würde ich sagen. Burnout-Raten, Suizidraten, Stresserkrankungen, gerade bei jungen Generationen. Das sieht in Lateinamerika nicht anders aus. Dieses Versprechen hat sich eingetrübt und heute sind 70% von Eltern wie von Kindern im globalen Maßstab davon überzeugt, dass die Kinder ein schlechteres Leben haben werden.
Weil Sie die persönliche Ebene angesprochen haben, Hartmut Rosa, wir sprechen ja zu Jahresbeginn und das ist die Zeit der Appelle an sich selbst. Also ich sollte aufhören zu rauchen, ich will unbedingt mehr Sport machen etc. Sie haben sich schon vor langer Zeit definitiv gegen diese Optimierungsbestrebungen von Menschen ausgesprochen, weil man aus dem Zwang zu mehr, aus dem Hamsterrad damit nicht rauskommt.
Ja, also Steigerung ist sozusagen ein Symptom des Hamsterrades und das Problem ist, dass wir eigentlich immer mehr Parameter definieren, entlang derer wir uns verbessern wollen. Also ich will mehr Schritte pro Tag machen, ich will ein bisschen abnehmen, ich will meinen Body-Mass-Index verbessern, meinen Blutdruck senken. Aber das Gleiche gilt zum Beispiel im Beruf. Egal wo Sie sind, wir haben überall Parameter, die wir verbessern können. Also die Rankings und die Ratings und die Standings und die Zahl der Likes und Kommentare und der Weiterleitungen und so weiter. Und jetzt arbeiten wir eigentlich auf 1000 Baustellen einer Verbesserung und diese Parameter sind nie abschließbar. Es würde immer noch besser gehen und die anderen holen auch auf und dann vergleichen wir uns mit anderen und befinden uns eben genau auf diese Weise im ewigen Hamsterrad. Und was vielleicht noch schlimmer ist, dass wir auf diese Weise keine Gestalt des gelingenden Lebens kriegen. Was für eine Art von Person ich sein will, eine Art von Gesamtidee, die verschwindet hinter den lauter Einzelparametern. Und ich glaube, das ist das Gleiche, was wir vorhin im Blick auf die Gesellschaft gesagt haben. Wir haben auch keine Vorstellung mehr von der Gesellschaft, wie eine Gesamtgestalt gelingenden Lebens sein könnte. Dabei glaube ich, das wäre gar nicht so schwer, gerade auch auf politischer Ebene. Menschen machen sowohl im Kleinen als auch im Großen eigentlich gerne mit bei etwas, wo sie das Gefühl haben, oh ja, ich trage bei zu was Gutem. Und ich glaube, der große Frust, der sich über die Gesellschaft legt, kommt auch daher, dass wir dieses Gefühl kaum mehr entwickeln können.
Ja, möchte ich sehr gerne anknüpfen, weil auch wir haben gerade wieder schon sehr viele Minuten sozusagen mit der Analyse des Schlechten verbracht. Und was wir im Moment sehen, gesellschaftlich, ist doch aber, dass der notwendige Wandel in unseren Köpfen womöglich längst stattgefunden hat. Aber wenn es ernst wird, also ja, wir werden weniger Wachstum haben, ja, wir werden weniger fliegen können, wenn wir ehrlich bepreisen, ja, wir müssen wahrscheinlich mehr bezahlen für gesunde Lebensmittel, dann scheint alles auseinanderzufliegen. Also wie kriegen wir das hin, diese Positiverzählung?
Ja, da stellen wir fest, dass das nicht so einfach ist. Es reicht nicht einfach ein Umdenken, schon gar nicht ein Umwollen. Also ich glaube, es bedarf schon auch politischer und ökonomischer Anstrengungen. Und dennoch glaube ich, dass wir auch bei uns anfangen können. Da hilft eigentlich Selbstbeobachtung ganz gut. Es gibt ja ein ganz einfaches Symptom, für das es uns geht, nämlich bei der Frage, wenn Sie durch eine Gesellschaft laufen, einen Bahnhof zum Beispiel oder durch eine Innenstadt, schauen Sie mal, wie viele Menschen lächeln und wie viele Menschen mürrisch, verzweifelt, aggressiv schauen. Wir sind eigentlich genauso. Ja? Wir laufen im Kampfmodus durch die Welt. Ich nenne das Aggressionsmodus, von dem ich schon glaube, der hat auch strukturelle Ursachen. Aber genau genommen zwingt uns niemand, ein mürrisches Gesicht zu machen, wenn jemand vor uns langsam ist. Ja, oder wenn uns Leute entgegenkommen, die uns vielleicht in irgendeiner Weise behindern oder so, die mal kurz anlächeln. Das klingt wie so eine banale Alltagsweisheit, bei der man eigentlich in den Sozialwissenschaften immer die Nase rümpft. Aber ich glaube, dass wir die Ansatzpunkte auch im eigenen Leben finden können. Ich zitiere an der Stelle gern Leonard Cohen. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Es ist tatsächlich so, dass bei jeder Hand Handlung, die wir tun, auch immer ein Moment der Öffnung liegt.
Aber die Welt da draußen, die kann jetzt keiner weglächeln. Also wie kommt die Gesellschaft dahin?
Ich glaube, es gäbe zwei Wege, auf der wir das versuchen können. Das eine ist, dass wir die Art der politischen Diskussion vom Parlament über die Talkshows bis zur Straße oder übrigens auch bis zur Familie tatsächlich ändern können, indem wir die Formate sozusagen nicht immer auf Konfrontation stellen, also nicht immer die Gegner sozusagen aufeinandertreffen lassen, sondern zu fragen, wie stellst du dir eigentlich eine gelingende Welt vor? Wie müsste deiner Ansicht nach, egal wer da mit wem diskutiert, Gesellschaft gestaltet sein? Und ich glaube, die Idee, dass man weggeht von den Einschränkungen, vom ganzen Rückbau oder von konfrontativen Haltungen auf kooperative Wege. Das ist nicht so schwer. Man kann sich in Schulen fragen, nicht, was müssen wir alles abstellen, ja, sondern wie werden wir ein Ermöglichungsraum? Das kann man sich an Universitäten und in Betrieben fragen. Nicht, wie müssen wir noch bessere Brandschutzregeln, Arbeitsregeln, Gesundheitsregeln und so. Das ist ja in der Regel, nehmen Menschen das als Behinderungen wahr. Und wenn man die institutionelle Fantasie da einmal ändert, im Blick auf, wie schaffen wir eigentlich neue Ermöglichungsbefähigungs-, Motivationsräume. Da können wir, glaube ich, anfangen, die kleinen und die großen Institutionen wieder umbauen und selbst auf weltpolitischer Ebene. Auch da, glaube ich, würde es uns helfen, neue Fantasien zu entwickeln. Wie schaffen wir eigentlich neue Kooperationen im Blick auf Klimakrisen, im Blick auf Kriege, im Blick auf soziale Krisen, auf Viren und andere Dinge?
Der Soziologe Hartmut Rosa über Optimierungssucht und Freundlichkeitsoffensiven. Und jetzt die Kulturmeldungen mit Jörg Biesler. Es geht um Frauen in der klassischen Musik.
Ja, an den Dirigentenpulten der Orchester, das wissen wir, stehen vor allem Männer. Jetzt gibt's aber genaue Daten zum Geschlechterverhältnis in der klassischen Musik. Unter den 100 meistbeschäftigten Dirigenten sind danach ganze 14 Frauen. Das hat das Online-Veranstaltungsportal Bachtrack.com ermittelt. Bachtrack listet Veranstaltungen mit klassischer Musik auf. 2023 waren das immerhin 31.309. Immerhin, die Zahl der Frauen in der klassischen Musik nimmt zu. Vor 10 Jahren fanden sich unter den Top-Dirigenten nur 4 Frauen. Das alles hat wenig mit Qualität zu tun. Dennoch stehen auch im Urteil der Musikkritiker Frauen am Pult nicht ganz oben. In deren Bestenliste kommt die erste Frau, die Finnin Susanna Melki, auf den 12. und Joanna Malwitz auf den 14. Platz. Unter den 14 führenden Kritikern waren aber auch nur 2 Kritikerinnen. Ganz gleich, ob Mann oder Frau, jemand wird auch in diesem Jahr den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen. Von heute an kann jeder Kandidatin und Kandidaten vorschlagen. Ausgezeichnet werden soll eine Person, die, Zitat, in hervorragendem Maße, vornehmlich durch ihre Tätigkeit auf den Gebieten der Literatur, Wissenschaft oder Kunst, zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen hat. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert und wird am 24. Oktober in der Frankfurter Paulskirche überreicht. Vorschläge nimmt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels entgegen. Zuletzt bekam der Schriftsteller Salman Rushdie den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Über die Gefährdung des Tucholsky-Museums in Schloss Rheinsberg hatten wir bei Kultur heute berichtet. Jetzt gibt es Verhandlungen zwischen der Stadt Rheinsberg und dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin, der das Museum übernehmen könnte. gewährleistet werden soll damit die wissenschaftliche Leitung. Der bisherige Leiter Peter Bötig, der geht im Februar in den Ruhestand. Der Deutsche Kulturrat hatte das Museum auf die rote Liste bedrohter Kultureinrichtungen gesetzt, weil künftig die Leitung des Museums mit der Touristeninformation zusammengelegt werden sollte. Die erste Gesprächsrunde sei nun für den 26. Januar vereinbart worden.
Danke, Jörg. Soweit Kultur heute, nach uns die Nachrichten und darin unter anderem in den Informationen danach die Proteste der deutschen Bauern und der Umbau der französischen Regierung. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.